elektronisches Patientendossier raus aus der Sackgasse von Olga Baranova. Olga Baranova ist Geschäftsführerin von CH++, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die wissenschaftlichen und technologischen Kompetenzen von Politik, Behörden und Gesellschaft einsetzt. Und ich bin gespannt auf die Wege aus der Sackgasse. The floor is yours.
Vielen Dank. Ich bin etwas überwältigt von dem Interesse, weil manche könnten behaupten, wir würden hier wieder mal ein totes Pferd schlachten. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu diesem Thema. Bevor wir in das Thema eintauchen, ich glaube, besonders beim elektronischen Patientendossier ist die Perspektive, aus der man spricht, unglaublich wichtig. Wie bereits erwähnt worden, ich bin die Geschäftsleiterin von CH++. Wir sind ein relativ junges Kind. Wir sind 3 Jahre alt, mitten in der Pandemie entstanden, auch als Reaktion auf die vielen Probleme, die an den Tag gekommen sind, die wir gesehen haben, als wir versucht haben, in der Schweiz die Pandemie zu managen. Wir verstehen uns heute als eine Bürgerlobby. Das heißt, in erster Linie machen wir Politik. Wir machen viel Digitalpolitik, aber bei weitem nicht nur. Wir versuchen viel Krisenmanagement zu machen und generell zu schauen, wo gibt es Sollbruchstellen, wo gibt es wirklich Punkte, wo man in der Schweiz auch aus zivilgesellschaftlicher, teilweise wissenschaftlicher Perspektive ansetzen kann, um vielleicht veraltete Mehrheiten aufzubrechen oder vor allem da aufzubrechen, wo es keine Mehrheiten für wichtige Projekte gibt. Weil am Ende ist es die Handlungsfähigkeit der Schweiz, die uns sehr am Herzen liegt. Wir funktionieren in einem großen Netzwerk, in einem großartigen digitalpolitischen Netzwerk, auch mit der digitalen Gesellschaft Schweiz zusammen und sind generell eine Art Schwarmintelligenz mit einem ziemlich großen Beirat. Ihr könnt auf unserer Webseite schauen, wer da alles jeden Tag mitdenkt. Ich muss noch eine Sache kurz vorweggreifen. Das EPD ist natürlich ein unglaublich spannendes Thema zum Thema Datenschutz. Es ist ein unglaublich spannendes Thema, um darüber zu reden, ob die Projekte des Bundes heute ausreichend datensparsam sind, ob sie ausreichend dezentralisiert sind. Das wird vielleicht leider, vielleicht zum Glück nicht das Thema meines Vortrags sein oder nicht das Thema auch unserer Diskussion, die danach stattfinden wird. Ich möchte aufzeigen oder ich möchte versuchen aufzuzeigen, welche politischen Learnings wir aus diesem sehr komplizierten und immer noch nicht abgeschlossenen Prozess mitnehmen können und wie sich dieser Prozess gestaltet und vor allem, welche Konsequenzen er für die weiteren großen Projekte des Bundes hat. Das heißt, ich werde wenig bis gar nicht über Datenschutz reden, sondern es geht mir hier wirklich um die Politik. Das elektronische Patientendossier. Es gab mal ein Versprechen. Einige Eckpunkte zu dem Projekt, wahrscheinlich habt ihr das alle im Kopf. 2015 wurde das Gesetz über das elektronische Patientendossier angenommen. 2017 ist es in Kraft getreten und die entsprechende Verordnung noch dazu. Seit 2020 wird es umgesetzt. Seit 2022, wenn ich mich nicht täusche, sind verbindlich die Spitäler und die Altersheime angeschlossen. Alle neu zugelassenen Ärzte müssen sich an das EPD anschließen. Heutzutage gibt es 8 Stammgemeinschaften. In den meisten sind Kantone zusammengeschlossen. Ungefähr 20.000 elektronische Patientendossiers wurden eröffnet. Wie viele Prozesse darüber gelaufen sind, wissen wir nicht. Und davon 83% in der Westschweiz, die einen besonderen Weg gegangen ist, wo die Stammgemeinschaft öffentlich auch finanziell unterstützt wird und wo sehr große Kampagnen gelaufen sind. Das sind ungefähr die Eckpunkte. Das Versprechen war groß heute und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist das Projekt an einem sehr komplizierten, Punkt, wenn nicht sogar an einem sehr komplizierten Tiefpunkt angelangt. Denn die Realität sieht so aus. Wir sind heute in einem unglaublich teuflischen Kreislauf. Die wenigsten Fachpersonen sind überhaupt an das elektronische Patientendossier angeschlossen. Sehr wenige Patientinnen wurden dazu angehalten, sich an das elektronische Patientendossier anzuschließen, also ein Patientendossier zu eröffnen. Deswegen haben überhaupt die wenigsten Fachpersonen überhaupt eine Motivation, sich anzuschließen, weil ja die wenigsten PatientInnen überhaupt ein Dossier haben, etc., etc. Das heißt, wir sind in einem Kreislauf, wo dieses System nicht zum Fliegen kommt. Aber Alain Berset hat sich kurz vor seiner Schlussrede hat er sich noch angeschlossen. Ich habe letzte Woche, wir haben ja in den letzten Wochen wurde auch medial über das elektronische Patientendossier berichtet, weil ein Kredit, ein Überbrückungskredit von 30 Millionen angeschlossen vom Parlament angenommen wurde, um das System überhaupt noch finanziell überleben zu lassen. Und es gab in Lütten diesen unglaublichen Satz, das EPD ist ein Patient auf der Intensivstation, da sind wir alle einverstanden, dem eine Infusion von 30 Millionen verabreicht wird, obwohl man immer noch nicht weiß, woran er leidet. Ich habe mir gedacht, hier müssen wir aushelfen. Und ich meine, das ist ein SVP-Nationalrat. 2020 gab es bereits von der Eidgenössischen Finanzkontrolle einen Rapport zu diesem Thema. Das heißt eigentlich, aber ich verstehe, Nationalräte und Nationalräte haben nicht immer Zeit, sich in solche Dokumente einzulesen. Ich habe da auch vollstes Verständnis dafür. Aber sagen wir es mal so, überraschenderweise, obwohl die Arbeit schon teilweise gemacht wurde, müssen wir diese Arbeit für Sie selbst machen. Und deswegen lade ich euch ein zu schauen, ja, woran leidet das elektronische Patientendossier eigentlich? Das erste große Problem ist die Ziellosigkeit. Wir sind hier ein bisschen auf einer Metaebene. Aber wenn ihr das Gesetz anschaut oder auch die Verordnung dazu, es steht eigentlich nicht drin, wozu ein elektronisches Patientendossier überhaupt nötig ist. Ein sehr gutes Beispiel ist, viele glauben immer noch, dass ein elektronisches Patientendossier für die Patienten da ist. Es gibt keinen einzigen Use Case, wo das der Fall ist. Das elektronische Patientendossier ist gedacht für die Fachkräfte, für die Leistungserbringer. Das heißt, wir haben schon mal allein mit dem Namen eigentlich ein großes Problem geschaffen, weil die Menschen von etwas ausgehen, was nicht da ist. Das Thema Use Case ist natürlich auch sehr aktuell gewesen in den letzten Jahren. Die Stiftung Meine Impfungen, die nicht sehr glorreich untergegangen ist, das sind alles Use Cases, die von Anfang an hätten ein Teil des Projekts sein müssen und auch als solche kommuniziert werden müssen, damit auch die Fachkräfte und vielleicht auch die Patienten und Patienten sich sagen, es ist wichtig, wir brauchen das. Und von diesen Use Cases gibt es eigentlich unglaublich viele, wenn man mit Fachleuten redet. Menschen, die in Altersheimen leben, die heute kein Dossier haben, mit allen ihren wichtigen Sachen. Wir wissen, dass EinwohnerInnen von Altersheimen irgendwann im Spital landen werden. Diese Informationen werden heute nicht weitergeleitet. Medikationslisten, das wird im Parlament jetzt besprochen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen, natürlich sind es betagte Menschen, aber das ist überhaupt kein Argument, wie viele Menschen mit Polymorbiditäten heute in der Schweiz sterben, weil Medikamente so stark untereinander interagieren, dass sie das nicht aushalten. Diese Probleme könnte man eigentlich mit einem elektronischen Patientendossier lösen. Aber zuerst haben wir das System aufgesetzt und erst jetzt überlegt man sich, was sind denn eigentlich die Use Cases. Neben der Ziellosigkeit oder der Tatsache, dass man die Ziele und die Use Cases nicht definiert hat, natürlich unser bekanntestes Syndrom und auch das am weitesten verbreitete, der Föderalismus. Wir haben gestern Dani Graf gehört zum Thema Upgrade Switzerland. Das ist genau das Herzstück von diesem Projekt. Und zwar der Föderalismus. Was man beim elektronischen Patientendossier oder auch generell bei den gesundheitlichen Problemen des Bundes nicht im Kopf hat, wir haben kein Gesundheitssystem in der Schweiz. Wir haben 27 davon. Jeder Kanton entscheidet über sein eigenes System. Wenn ihr mal umzieht, merkt ihr vielleicht, manche Kantone investieren einigermaßen viel in Prävention. Andere investieren überhaupt nicht darin und diese Systeme existieren nebeneinander und der Bund im Rahmen der Kompetenzen, die ihm überhaupt von der Verfassung gegeben wurden, versucht da irgendwas zu koordinieren, aber es ist eben unglaublich schwer in diesem System. Das heißt, es gibt keine einheitliche Koordination und da muss man sich überlegen. Es kommt das elektronische Patientendossier und hat durch die Komplexität des föderalen Systems, der gesetzlichen Grundlagen, weder konkrete Auswirkungen auf die Finanzflüsse in diesem System. Und ich meine, Wir wissen das ja alle, Finanzflüsse im Gesundheitssystem sind, wie wir das in der Westschweiz sagen, le nerf de la guerre. Das ist, darum geht es sehr stark. Es hat keine Auswirkungen auf das Qualitätsmanagement. Es hat auch keine Auswirkungen auf die Koordination. Und man hat dieses unglaublich komplexe System und ein Tool mittendrin, das eben nirgendwo richtig greift. Ein weiteres wichtiges Problem, und da sind wir natürlich zurück 2017, aber auch noch heute, ist das fehlende Commitment. Wenn der Bund wirklich davon ausgeht, dass es ein elektronisches Patientendossier braucht, meine, darüber kann man auch natürlich sehr lange diskutieren, und es wurde auch darüber sehr lange diskutiert, dann macht man das nicht freiwillig. Oder wenn man das freiwillig macht, dann macht man ein Geschäftsmodell dahinter. Dann sagt man, ihr kriegt Incentives, ihr kriegt irgendwas, damit es interessant für euch wird, dieses Tool zu nutzen. Weder wurde es verbindlich gemacht, noch wurden diese Incentives gegeben. Das heißt, wie soll das eigentlich funktionieren? Der Bund ist wirklich davon ausgegangen, dass wir als Patientinnen und Patienten, also potenziell auch ältere Personen, weil die Jungen gehen ja bekanntlich viel weniger zum Arzt, schon genug Druck aufbauen, damit unsere Ärzte oder unsere Leistungserbringer, unsere Fachpersonen sich anschließen. Nur in dem System, wo jede Minute eh schon bezahlt wird oder wahrscheinlich auch nicht genug bezahlt wird, ist es natürlich eine sehr spannende Annahme, und natürlich hat diese Hypothese sich absolut nicht realisiert. Nur ist der Bund und die Tatsache, dass natürlich am Ende in dem Projekt sehr viele Commitments auch rausgeflogen sind nach der parlamentarischen Phase oder auch ursprünglich im Projekt des Bundes. Auch die Ärzte, auch die FMH hat natürlich eine gewisse Rolle gespielt. Auch hier gab es Ängste oder gibt es heute immer noch Ängste, diesem System wirklich eine Chance zu geben. Vielleicht ist es mittlerweile auch zu spät, das ist eine ganz andere Debatte. Aber so ein richtiges Commitment hatte natürlich niemand dazu. Und es kommt noch ein aggravierender Fakt hinzu. Das elektronische Patientendossier hätte ja ein Tool der integrierten Versorgung, des Managed Care sein müssen. Und diese Vorlage wurde, wenn ich mich nicht täusche, 2012 abgelehnt. Das heißt, wir haben abgestimmt über eine relativ tiefgreifende Reform des Gesundheitssystems in der Schweiz, die eigentliche Koordination der Maßnahmen. Dies wurde abgelehnt, das Tool ist aber immer noch da. Das heißt, unser System hat die Koordination, die es braucht, immer noch nicht. Das Tool steht alleine da. Das heißt, am Ende eben kein Obligatorium und auch gleichzeitig keine Anreize, weder finanzieller Art noch nicht finanzieller Art, keine Use Cases, kein Commitment. Aber das Spannendste ist, was lernen wir daraus? Was lernen wir für die ganzen weiteren Projekte? Und vor allem, wieso müssen wir oder wollen wir überhaupt etwas daraus lernen? Viele sagen auch, EPD einfach abschaffen, von vorne anfangen, etc. Und ich glaube, das ist ziemlich schade, weil wenn schon die Politikerinnen und die Politiker in Bern diese Arbeit, diese Learnings zu integrieren, nicht machen, müssen wir als Zivilgesellschaft das umso besser machen. Zuerst, wieso überhaupt etwas daraus lernen, abschaffen und vorbei ist. Die Schweiz hat ein unglaublich tolles Gesundheitssystem, also 27 natürlich davon, aber ein unglaublich tolles System. Wir kommen zum Arzt, wir müssen nicht wie teilweise in anderen in europäischen Nachbarländern 6, 7 Monate, 12 Monate auf einen Termin warten. Das ist alles toll. Nur der Preis, den wir dafür bezahlen, ist unglaublich hoch. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben das Geld, das wir ausgeben, ein großer Teil, das sind Ineffizienzverluste. Und das ist unglaublich schade. Und wir haben in der Schweiz eigentlich das Geld, die Mittel, auch die Forschung und die Gehirne, um ein viel effizienteres System aufzubauen. Natürlich ist das elektronische Patientendossier sicherlich nur ein kleiner Teil der Lösung, vielleicht nicht mal mehr ein Teil der Lösung. Vielleicht wird es komplett andere Systeme geben. Darüber werden wir auch noch reden. Aber es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir unter anderem auch an dieser Ineffizienz arbeiten müssen, wenn wir wollen, dass die Schweiz die Handlungsfähigkeit behält und zweitens, dass dieses System, das wir haben und die Qualität, die es heute erreicht, dass das auch nachhaltig ausgestaltet wird. Und vor allem, und das ist euch natürlich perfekt bewusst, das EPD ist weder das erste digitale Großprojekt des Bundes noch das letzte digitale Großprojekt des Bundes. Es ist die gleiche Session, die jetzt am Laufen ist. Es gibt eine Mehrheit für 400 Millionen für Digitalisierungsmaßnahmen im Gesundheitsbereich. Federführend ist das BRG zusammen mit dem Bundesamt für Statistik. Es ist ein unglaublich großes Projekt. Es hätte eigentlich schon 2007 realisiert werden sollen, aber ich muss euch ja nicht erzählen, dass die Schweiz manchmal ein bisschen Mühe hat. Und das heißt, diese Projekte, die müssen natürlich als Zivilgesellschaft auch begleiten und deswegen müssen diese Learnings da für uns absolut einfließen. Parallel zu diesem Thema, die Frage wird kommen und das ist auch eine sehr gute Debatte. Es kommt diesen Sommer die Totalrevision des EPDG, der gesetzlichen Grundlage des elektronischen Patientendossiers, wo das Obligatorium für alle oder für die meisten Leistungserbringer drin ist, wo mehrere sehr gute Reformen angestoßen werden. Nur das Problem ist, natürlich werden wir dafür kämpfen, dass es gut rauskommt am Ende. Nur das fundamentale Problem ist, es kommt 5, 6 Jahre zu spät. Das heißt, all die Geschichten, die jetzt diskutiert werden, hätten eigentlich schon im ursprünglichen Gesetzestext mit drin sein müssen, wenn der Bund wirklich davon ausgeht, dass das EPD ein wichtiges Projekt ist. Hier dieses 400 Millionen Franken Projekt heißt DigiSanté. Es ist auf sehr viele Jahre ausgelegt. Es geht teilweise um wirklich einerseits wichtige, einerseits unglaublich einfache und vor allem nötige Maßnahmen im Bereich der Standardisierung, der gemeinsamen Standards etc. Und hier, und das ist sehr interessant, die ersten Learnings fließen bereits in diesen Projekt mit ein, aber nicht alle. Hier gibt es Use Cases, hier gibt es wirklich, man sieht, der Bund kann lernen, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass das Ökosystemdenken wirklich einsetzt. DigiSanté wird ein sehr spannendes Projekt, aber auch hier bei DigiSanté, der Bund korrigiert die Fehler des Bundes, der Bund korrigiert die Fehler oder die Fehler, die Projekte beim BRG, die noch nicht realisiert wurden. So richtig sich, was der Bund meiner Meinung nach wirklich machen muss, ist sich zu überlegen, wir haben ein unglaublich komplexes Ökosystem, Gesundheitssystem, das ist die Selbstverständlichkeit. Alle diese Projekte haben Auswirkungen auf Kantonsspitäle, auf die kantonale Planung etc. etc. Und das mitdenken zu müssen und zu können, ist, glaube ich, die Basis für solche Projekte. Ein weiteres Projekt, und das erwartet uns wahrscheinlich 26, für manche ein bisschen davor. Wir reden jetzt auch auf europäischer Ebene über die Gesundheitsdatenökosysteme. Der Bund ist gerade daran, eine entsprechende gesetzliche Grundlage zu entwickeln, die 26 veröffentlicht wird. Und auch hier ein wichtiger Schritt nach vorn, aber eben nicht ohne die Learnings, die wir mitnehmen. Jetzt bin ich ein bisschen zu schnell gewesen. Und die Learnings sind für mich, und ich würde auch sehr gerne dazu eure Meinung hören, wir haben ein unglaublich tolles Beispiel, wie Lernprozesse beim Bund ablaufen können, und zwar die EID. Die EID, die neue Auflage und vor allem der ziemlich transparente und sehr spannende Prozess, der zu der heutigen Neuauflage von der EID geführt hat, wäre natürlich unmöglich gewesen ohne das Referendum, ohne das Engagement der DigiGs. Aber das zeigt auch, dass wenn man genug Druck ausübt und wenn man die richtigen Akteure am richtigen Platz hat, dass das möglich wird, was wir früher vielleicht nicht unbedingt für möglich gehalten haben. Und diese Learnings, das Wichtigste, glaube ich, sind wirklich die Akteure, die da sind. Solche Projekte, DigiSanté, Gesundheitsdatenraum, aber auch vielleicht die Neuauflage vom elektronischen Patientendossier, sollte es heute nicht ohne Forschung und nicht ohne Zivilgesellschaft geben. Ich glaube, wir haben mit der EID wirklich gezeigt, wie das gehen kann, wenn diese Akteure wirklich mal zusammenarbeiten. Das heißt aber für uns, dass wir als Zivilgesellschaft uns da wirklich unseren Platz machen müssen. Und teilweise Gesundheitspolitik oder E-Health ist nicht unbedingt ein Ort, wo man als digital affiner Mensch oder auch als Digitalpolitikerin, Politiker sehr schnell seinen Platz findet. Es ist sehr komplex, auch von den Stakeholdern her. Aber wir müssen in diese Projekte rein, wir müssen verstehen, worum es geht. Und wir müssen unsere Expertise da wirklich einbringen können, auch wenn wir vielleicht am Ende sehr lange an die Tür klopfen müssen. Das Zweite ist, das ist etwas technisch, aber ich glaube, das EPD ist wirklich ein tolles Beispiel dafür. Man kann, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber man kann nicht strukturelle Probleme wegdigitalisieren. Wenn ich kein kohärentes Gesundheitssystem in der Schweiz habe, wird das EPD nichts dran ändern können. Es ist ein bisschen frustrierend, darüber nachzudenken. Das heißt, wir können mit Digitalisierung natürlich nicht alle Probleme lösen und wir können vielleicht auch nicht die strategischen Löcher stopfen, die eben vorhanden sind. Das heißt, bevor wir solche Riesenprojekte angehen oder vielleicht parallel dazu, müssen wir uns wirklich die Frage stellen, was für ein Gesundheitssystem in der Schweiz wollen wir? Wie wollen wir das ausgestalten? Und dann haben wir die richtigen Tools dafür. Und als Drittes, und das ist natürlich ein sehr breites Thema und da bin ich sicherlich auch nicht präzise genug, aber die Wichtigkeit vom Ökosystem. Wenn wir nicht vom Ökosystem ausgehen bei solchen Projekten, verpassen wir unglaublich viele wichtige Elemente, die überhaupt dazu beitragen, ob das Projekt am Ende, ob die Millionen, die wir dafür auch als SteuerzahlerInnen ausgeben, ob diese Gelder wirklich am Ende für richtige Projekte sorgen oder nicht. Das ist eine Idee, die mir jetzt beim Vorbereiten gekommen ist. Bei jedem wichtigen großen Projekt gibt es ja eine Regulierungsfolgenabschätzung. Heute ist es eine Regulierungsfolgenabschätzung, die sehr stark auf die Konsequenzen für die Volkswirtschaft ausgelegt ist. Aber vielleicht sind die Effekte auf das Ökosystem, das viel globaler ist als nur die schweizerische Wirtschaft. Vielleicht muss es wirklich bei jedem großen Projekt auch mitgedacht werden. Bevor man sozusagen die ersten Millionen ausgibt, müsste man genau aufzeigen können, ob man wirklich alles mitgedacht hat und ob man nicht weiterhin in einem Silo-Denken drin ist, anstatt das Problem als Ganzes anzugehen. Das waren meine drei Learnings draus. Wir sind ein bisschen früher fertig als gedacht, aber ich freue mich auf die Diskussion. Danke.
Also erstmal herzlichen Dank dir, Olga, für diese spannenden Learnings aus dem bisherigen Prozess zum elektronischen Patientendossier. Ich nehme an, es gibt eine ganze Reihe von Fragen und wir haben hierzu ein Mikrofon aufgestellt. Da können Sie Fragen stellen und ich nehme an, dass sich auch bald vielleicht eine Schlange bilden wird. Und ich werde so kurz die Zeit nutzen, selbst auch mal eine Frage zu stellen. Ich beziehe mich dabei auf diese Schweizer Datenökosysteme. Und zwar auf EU-Ebene gibt es das European Health Data, den European Health Data Space. Und der European Health Data Space, das habe ich in einem Artikel von Franziska Sprecher, die ist Rechtsanwältin und Direktorin des Zentrums für Gesundheitsrecht und Management im Gesundheitswesen der Uni Bern gelesen. Dieser European Health Data Space stellt die Handlungsfähigkeit und die Handlungskompetenz des Einzelnen, also des Datenspenders, der Datenspenderin, in den Vordergrund. Und das bedeutet besseren Zugang, bessere Kontrolle über die eigenen Gesundheitsdaten, eine Data Literacy, eine Stärkung also dieses Verständnisses von den Daten, was damit passiert. Und sie kritisiert an dem Schweizer Modell, dass dieses eher auf diese Weiterleitung, Verarbeitung von Daten setzt und weniger die Handlungsfähigkeit ins Zentrum stellt. Was ist deine Sicht dazu?
Ich bin ein bisschen überrascht, weil ich gehe momentan nicht davon aus, dass wir ein schweizerisches Modell haben. Zum Thema Sekundärnutzung von Daten. Wir sind ja hier mehrere im Raum, die auch zu den ersten Akteurgesprächen geladen wurden vom BJ. Momentan, wenn ich das richtig analysiere, momentan ist sehr vieles noch offen, was diese gesetzlichen Vorgaben betrifft. Wo ich natürlich absolut einverstanden ist und ich glaube, da greife ich ein bisschen die digitale Souveränitäts- und Integritätsdebatte vorweg, die Rolle des Einzelnen, was Data Literacy, was auch Data Empowerment betrifft, da stehen wir natürlich, ich meine, es gibt viele natürlich Akteure, die auch die auch versuchen, diese Debatte zu pushen. Aber ich glaube, auf der politischen Ebene stehen wir da noch ziemlich in den Kinderschuhen, was diese Diskussion betrifft. Ja.
Okay, danke. Dann haben sich mittlerweile, also ich fasse mich ganz kurz, das ist eine ganze Reihe von Fragen.
Ja, also vielen Dank für die Übersicht. Meine Frage ist, wer denkt sich die technischen Standards aus? Also weil was umgesetzt wurde, ist im Wesentlichen ein Friedhof von Papierdokumenten in der Form von PDFs. Und die ganzen semantischen Aspekte oder bestehende Standards wurden komplett ignoriert. Also wer denkt sich das aus?
Ohne Namen nennen zu wollen, nein. Ich glaube, da gibt es zwei Herausforderungen. Wenn ich mit Experten und Experten zum Thema E-Health rede, viele sagen auch, es wäre so toll, einen PDF-Friedhof zu haben, aber ihn wirklich zu haben. Ich meine, allein schon das würde schon bei weitem nicht alle, aber einige Probleme lösen. Und zweitens gibt es, glaube ich, ein fundamentales Problem, auf jeden Fall, was ich zu hören bekomme. Es ist schon heute möglich, mit dem strukturierte Daten im elektronischen Patientendossier abzulegen. Vielleicht nicht zu allen Themen, aber es wird einfach nicht gemacht. Das ist das fundamentale Problem. Die Anbindung vom elektronischen Patientendossier in die Primärsysteme, also in die eigentlichen Systeme in den Spitälern, es wird oft gesagt, dass es sehr teuer ist und sehr kompliziert. Es scheint nicht wirklich zu stimmen. Was aber fehlt, ist das Commitment auch vielleicht das politische Commitment, das zu machen. Auch leider, das muss ich sagen, von den Ärzten her.
Ja, okay, vielen Dank.
Ja, merci Olga für diesen Referat. Ich komme zurück zu dieser EPD. Meines Erachtens, das Hauptproblem ist, glaube ich, ist erkannt worden von alle, das ist die fehlende Verfassungsgrundlage. Das bedeutet, ab dem Moment, wo man jemanden zwingen will, etwas zu tun, und jetzt wollen wir die Ärzte zwingen, die Praxis, da werden sie sagen, sie sind ganz lieb, aber dieses Gesetz hat keine Verfassungsgrundlage. Das heißt, es kann uns zu nichts zwingen. Freiwillig geht. Jetzt kommen die SD-Parlamentarier und sagen, neben den 30 Millionen sollten wir auch die Ärzte bezahlen für diese Zusammenarbeit mit EPD. Und ich bin sehr pessimistisch. Also ich teile nicht, ich weiß nicht, ob du optimistisch bist, ich glaube nicht, aber auch was DigiSante betrifft, diese 400 Millionen, die werden auch ohne Verfassungsgrundlage gebaut. Das bedeutet, ab dem Moment, wo ein Kanton oder ein Spital oder irgendein Leistungserbringer die Daten nicht geben will oder die Standard nicht anwenden will oder nicht harmonisieren oder die Schnittstelle einfach nicht außerhalb der Fax sich vorstellen kann, da werden wir keine Zwangmöglichkeit haben. Das heißt, DigiSante wird in der gleichen Friedhof landen wie EPD bis jetzt, oder siehst du das anders?
Wäre ich genauso pessimistisch wie du, müsste ich wahrscheinlich den Job wechseln. Das ist ganz klar. Ich möchte daran glauben, weil ich wirklich glaube, dass die Elemente oder viele Elemente aus DigiSante wirklich nötig sind für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Und deswegen werden wir auch mit CA++ und mit anderen Akteuren versuchen, da auf jeden Fall reinzukommen in diesen Prozess. Ich bin keine Juristin. Ich kann dir die Frage zur Verfassungsgrundlage nicht wirklich beantworten. Ich meine, bei der EID haben wir auch gesehen, dass man die Verfassung teilweise auch, sagen wir mal, praktisch und positiv auslegen kann. Das ist eine Debatte zwischen Staatsrechtlern. Aber natürlich bin ich meine, das Obligatorium, das wird ja auch teilweise sehr stark kritisiert und ich verstehe diese Kritik absolut. Aber man könnte ja auch sagen, dass man Incentives schafft und dass man wirklich den Medizinerinnen und Medizinern durch Use Cases, aber auch vielleicht durch finanzielle Anreize einfach beibringt, dass dieses System Nutzen hat und auch seinen Platz hat und dass sie vielleicht auch dafür bezahlt werden, das auf jeden Fall in der ersten Phase anzunehmen. Die Frage, das wird nicht gemacht. Es gibt keine Reflexion, wie verkauft man das eigentlich? Man macht zwar Sensibilisierungskampagnen wir sind ja nicht mal die Endanwenderinnen vom EPD. Aber es heißt immer, ja, öffnet das Patientendossier, aber es interessiert zum Beispiel niemanden, wie viele Prozesse darüber laufen. Wurde das Ding jemals abgerufen oder hat man das einmal eröffnet, wie Alain Berset, und dann nie wieder angefasst? Und das ist zum Beispiel die Tatsache, dass man sich dafür nicht interessiert, für diese Prozesse, zeigt auch, dass man vielleicht nicht genug darüber nachdenkt,
ja. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal zum PDF-Friedhof zurückkommen. Auch wenn du sagst, es wäre schon sehr gut, man hätte mindestens den PDF-Friedhof, der genutzt wird. Am Schluss sollten es ja doch strukturierte Daten sein, absolut, die tatsächlich auch genutzt werden können. Jetzt hast du angesprochen, wir haben nicht ein Gesundheitssystem, sondern pro Kanton mindestens eins. Und das Ganze hat noch eine internationale Komponente, mindestens dann, wenn die Wissenschaft und die Technikanbieter im Gesundheitswesen sich auch international engagieren, hat man im Blick, welche Standards für systematische Daten es tatsächlich gibt oder wer die entwickeln soll und auf welcher Stufe, damit man die dann im EPD einsetzen kann.
Ich leite die Frage sehr gerne an den BRG weiter. Danke.
Gibt es weitere Fragen? Ja.
Zu den Gründen, warum das EPD nicht so ankommt bei den Ärzten und bei den Patienten, könnte ich mir noch einen Grund vorstellen, der hier nicht so wirklich deutlich erwähnt wird. Und das ist mangelndes Vertrauen sowohl der Ärzte als auch der Patienten in das System. Und gerade im Gesundheitssystem, da hat man über Jahre lang ist das Vertrauen kleiner geworden. Immer mal bei der Krankenkassenprämien, die wurden immer teurer und teurer und es wurde uns versprochen, es ist ja günstiger und was auch immer. Generell gibt es viele Akteure im Gesundheitswesen, die nur abzocken und die Ärzte, für die ist es einfach eine Mehrbelastung und die Patienten sehen da auch nicht unbedingt, warum das ihre Daten im Staat zur Verfügung stellen wollen. Und das dann die andere Komponente des Vertrauens ist, wir hören ja immer wieder, wie sensitive Daten plötzlich im Darknet landen. Systeme werden gehackt oder werden einfach einfache Fehler gemacht, Polizeifahndungsdaten oder Fahrreise oder Passdaten, was landen einfach irgendwo im Internet. Also ich will nicht, dass meine Gesundheitsdaten da landen. Und ja, was ist dann? Ist eigentlich Vertrauen in das System? Sehen Sie das ähnlich, dass das auch ein Riesenproblem ist für das Ganze? Und wie würde man dem begegnen?
Absolut. Zum Thema Mehrbelastung ganz klar. Wenn wir auch von den Ärzten verlangen, dass sie neue Systeme und vor allem von so einer Tragweite einsetzen, muss auch ihre Seite mitgedacht werden. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Und zweitens, natürlich jedes Digitalprojekt des Bundes, das uns und unsere Daten betrifft, muss Grundstandards entsprechen, wie Datensparsamkeit, wie Dezentralisierung etc. Das muss per Default sein, das muss einfach so sein, wie wir das jetzt bei der EID geschafft haben und noch nicht ganz geschafft haben, aber hoffentlich bald geschafft haben. Das muss auch bei solchen Projekten, muss es der Mindeststandard sein.
Wenn jetzt für mich als Patient ich die Abwägung treffe, okay, das interessiert mich, ich will so ein Dossier langfristig mal haben, und jetzt aber die Revision ansteht, ist da empfehlenswert, jetzt so ein Dossier zu eröffnen und seine Ärzte beim nächsten Besuch zu drängen, da auch Sachen einzutragen? Oder sollte man lieber erstmal die Revision abwarten und gucken, was da rauskommt?
Leider glaube ich nicht oder zum Glück, dass die Revision auf diese Frage eine große Konsequenz haben wird. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, ich meine, am Ende ist es natürlich eine sehr, sehr eigene Entscheidung, ob man eins möchte oder nicht. Bei der Revision wird es eventuell dazu kommen, dass wir am Ende alle ein Patientendossier haben. Weil ich meine, am Ende, das ist ja, ich glaube, wir haben diese Dossier, ich habe sie auch, eine Dossiervision. Am Ende geht es doch nur darum, wie die verschiedenen Ärzte, die wir aufsuchen, Spitäler etc., wie sie Daten untereinander austauschen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es eine so fundamentale Frage ist oder ob sie sehr stark mit der Revision etwas zu tun hat. Ich glaube, es gibt viele Fälle, vor allem wenn man oft Ärzte aufsucht, wo das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass diese Daten einfacher ausgetauscht werden müssen, weil auch bei jungen Menschen, man merkt es sofort, kaum wechselt man den Arzt, kaum geht man vom Generalisten zum spezialisierten Arzt, muss man plötzlich Daten anfordern. Das geschieht über natürlich nicht sehr sichere E-Mail-Adressen, wo dann einfach, und das ist mir bei meiner Zahnärztin vor kurzem passiert, sie hat einfach mit ihrem iPhone, hat sie einfach mein Papierdossier abfotografiert. Natürlich kann dann die Ärzte, der andere Ärzte überhaupt nichts damit anfangen. Das heißt, Ja, die Frage ist, ob als Einzelperson, ob man bei seinem eigenen Arzt dann genug Druck ausüben kann, dass er sich an das System anschließt, wenn es für ihn kein Obligatorium ist. Ich weiß es nicht.
Vielen Dank.
Weitere Fragen? Okay. Dann möchte ich vielleicht noch eine Frage stellen. Als Deutsche, warum wäre denn dieser Föderalismus so nachteilig? Also warum braucht es eigentlich ein nationales elektronisches Patientendossier? Weil es gibt ja auch entsprechend mittlerweile Praxisgemeinschaften. Es wäre auch möglich, das auf kantonaler Ebene zu haben.
Es wurde genauso gelöst. Wir haben ja 8 Stammgemeinschaften heute. Ein Teil davon, das sind Kantone, die sich zusammengeschlossen haben. Ein Teil sind sogar für die ganze Schweiz gültig. Man kann auch sehr gut so funktionieren. Ich glaube nicht, dass die Stammgemeinschaften an sich das fundamentalste Problem ist. Aber was wir jetzt sehr stark sehen, und ihr habt ja auch die Slide gesehen mit der Medienmitteilung der Ostschweizer Kantone, die sagen, full stop, wir fangen von vorne an. Das jetzige System und auch die Tatsache, dass man sehr verschiedene Finanzierungsmodelle hat. Cara in der Romandie wird öffentlich finanziert, andere sind privatwirtschaftlich oder versuchen sich privatwirtschaftlich zu finanzieren. Es gibt auch innerhalb der Kantone oder zwischen den Kantonen eine unglaubliche Debatte, was das Governance-Modell betrifft. Und das lenkt teilweise ab von den eigentlichen Problemen auch. Also an sich ist es, glaube ich, nicht die größte Hürde, die Tatsache, dass es dezentralisiert gehandhabt wurde. Aber es entstehen einfach teilweise sehr viele Kosten, die doppelt und dreifach entstehen. Und da merkt man jetzt auch, dass die Kantone an einen Punkt oder die Stammgemeinschaften an einen Punkt kommen, wo das nicht mehr funktioniert. Und deswegen auch der Überbrückungskredit von 30 Millionen, damit dieses relativ komplexe System auch finanziell noch am Leben erhalten werden kann. Aber das ist natürlich keine nachhaltige Lösung. Wir können nicht alle 5 Jahre nochmal 30, 50 Millionen da investieren, wenn es nicht zum Fliegen kommt.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Also die Schweiz ist groß wie Bayern, ne? Und diese Schweiz hat 26 Kantone. Also das ist vielleicht die Erklärung, was wir unter Föderalismus, die Probleme, die wir haben, sind eine andere Kleinigkeit als in Deutschland. Das bedeutet, wenn man sagt, auf Kantonebene wird gelöst, da sprechen wir im 6-Kanton oder 8-Kanton von weniger als 100.000 Einwohnern und vielleicht noch kein Spital. Also von daher, wir haben schon ein Problem in der Schweiz, die Deutschland nicht hat, weil die Länder größer als die Kantone sind.
Okay, vielen Dank. Weitere Fragen, Überlegungen?
Sonst auch gerne noch in der Pause.
Dann nochmal herzlichen Dank an dich, Olga, für diese spannenden Learnings.